Es gibt Geschichten, die immer wieder und zu allen Zeiten irgendwie vor Fragen stellen, die uns irgendwie nicht loslassen wollen und vielleicht sogar unser moralisches Empfinden zu widersprechen scheinen, anzugreifen scheinen. Und solche Geschichten gibt es auch in der Bibel. Und eine davon habe ich euch heute mal mitgebracht, die sogenannte Opferung Isaaks. Sie hat schon bei vielen Menschen für großen Unmut gesorgt, ja, für Empörung sogar. Immanuel Kant hat diese Geschichte sogar als Beleg dafür genommen, dass man Gott die Göttlichkeit absprechen müsse. Und dann hat er beispielsweise geschrieben, Abraham hätte auf diese vermeint göttliche Stimme antworten müssen, dass ich meinen guten Sohn nicht töten solle, ist ganz gewiss, dass aber du, der du mir erscheinst, Gott seist, davon bin ich nicht gewiss. Und kann es auch nicht werden, wenn sie, also diese göttliche Stimme, auch vom sichtbaren Himmel herabschallete. Also ihr seht, da weckt die Geschichte Unmut. Und ich möchte euch heute trotzdem mit hineinnehmen in diese dunkle Erzählung eines, wie manche meinen, grausamen, rätselhaften Gottes. Vielleicht wird sich ja dann die eine oder andere Frage klären. Bevor wir uns aber den Text an sich anschauen werden, muss ich noch eine kleine Notiz am Rand loswerden, die aber wichtig für die Lektüre ist. Der Name Opferung Isaaks ist einfach falsch. Isaak wird nie geopfert. Die neue Luther-Revision kommt der Sache schon näher, wenn sie als Überschrift schreibt, das Opfer Abrahams. In der jüdischen Tradition heißt die Erzählung die Akedat Yitzchak, also die Bindung Isaaks. Vielleicht wäre sogar noch besser zu sagen, es ist die Probe Abrahams. Die Geschichte steht im ersten Buch Mose, Kapitel 22, in den Versen 1 bis 19. Ich werde jetzt jeweils so kleine Abschnitte vorlesen und euch dann meine Gedanken zu der jeweiligen Stelle weitergeben. Und nach diesen Dingen geschah es, dass Gott Abraham Gott prüfte und zu ihm sagte, Abraham. Und er sagte, ja. Er aber sagte, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, und geh du in das Land Moria und opfer ihn dort als Opfer auf dem einen Berge, welchen ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früher Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm seine zwei Knechte mit sich samt seinen Sohn Isaak, spaltete das Brennholz für das Opfer und machte sich auf und ging an den Ort, welchen ihm Gott genannt hatte. Am vierten Tage dann hob Abraham seinen Blick und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, setzt euch her mit dem Esel. Ich und der Knabe aber wollen dahin gehen. Wir wollen anbeten und dann zu euch zurückkehren. Viele Leser dieser Geschichte schalten an dieser Stelle bereits ab. Der Befehl sei einfach so amoralisch und verwerflich, dass ihnen zwei sehr wichtige Punkte, wie ich finde, durch die Lappen gehen. Erstens handelt es sich hier nicht um eine Versuchung. Leider steht es immer noch so in der Luther- und in anderen Übersetzungen. Gott testet oder stellt auf die Probe. Vielleicht sollte man besser sagen, Gott stellte Abraham vor eine Bewährungsprobe. Es geht also nicht darum, dass Gott versucht, Abraham ein Bein zu stellen und zu schauen, wie schnell er strauchelt. Im Gegenteil, wie bei Hiob, so will er auch hier, dass sein Gegenüber den Test besteht. Und daraus folgt unmittelbar der zweite Punkt. Isaak ist zu keinem Zeitpunkt dieser Geschichte in irgendeiner Gefahr. Entweder verweigert Abraham den Gehorsam, dann ist Isaak fein raus. Oder aber Abraham will den Befehl ausführen und wird sofort gestoppt, wenn es irgendwie brenzlig wird. Aber die ungeheure Tatsache bleibt dennoch. Abraham erhält hier wohl einen der grausamsten Befehle in der Bibel. Er soll seinen einzigen Sohn töten. Ein Midrasch, also ein jüdischer Kommentar zum zweiten Vers, nimmt diese Härte auf? Der Befehl ist ja auch ziemlich umständlich und kompliziert formuliert. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak. Das ginge doch auch leichter, oder? Nimm Isaak und opfere ihn, hättest du auch getan. Aber der Midrasch hat hier einen klugen Gedanken. Der Bibeltext stelle nur eine Seite eines Dialogs dar, der vollständigerweise ungefähr so lauten müsste. Gott sagt, nimm deinen Sohn. Abraham antwortet, aber ich habe zwei Söhne. Gott sagt, deinen einzigen. Abraham wieder, aber sie sind beide die einzigen ihrer Mutter. Gott sagt, den du liebst. Abraham antwortet, aber ich habe beide lieb. Gott schließlich Isaak. Aber warum jetzt so kompliziert? Gott verfährt hier schonend mit dem alten Mann, den er prüfen möchte. Ob Abraham diese Zwischenbemerkung gibt oder nicht, um die Härte des Testes abzumildern, bringt der Herr ihm die Sache stückchenweise bei. Bei dem einfachen Satz, nimm Isaak und opfere ihn, hätte wohl das Herz des Seniors Abraham aufgegeben. Für uns als Leser ist bereits klar, dass die Geschichte viel harmloser ist, als es zuerst den Anschein hat. Wir können uns entspannt zurücklehnen und uns anschauen, wie Abraham reagiert. Und darum geht es ja eigentlich in dieser Erzählung. Aber Abraham hat diese Information nun mal nicht. Für ihn geht es darum, seinen Sohn Gott zu opfern. Und dort, wo wir Stocken, Zweifel, Zurückweisung erwarten würden, passiert was? Abraham macht sich geschäftig ans Werk. Früh am Morgen steht er auf, sattelt den Esel, nimmt das Holz, die wichtigsten Werkzeuge, seine Knechte, Isaak und bricht auf. Was dieser kleinen Gruppe wohl auf der Reise durch den Kopf gegangen ist? Mehrere Tage brauchen sie, bis sie den Ort auch nur von Ferne sehen können. Und dann lässt Abraham seine Knechte auch noch weit ab zurück, um mit den Jungen alleine auf den Berg zu steigen. Der Text schafft es, ohne irgendwelche Informationen zu liefern, eine dichte, aufwühlende Atmosphäre zu schaffen. Isaak und den Knechten musste doch auch aufgefallen sein, dass irgendetwas nicht stimmte. Warum zieht Abraham an einen so abgelegenen Ort, um zu opfern? Und warum nimmt er das Wichtigste für das Opfer nicht mit? Das Opfertier nämlich. Und dann müssen die Knechte auch noch weit ab stehen bleiben. Das schreit doch förmlich danach, dass da jemand keine Zeugen haben will. Aber lesen wir weiter. Abraham nahm das Brennholz für das Opfer und legte es seinem Sohn Isaak auf. Er nahm das Feuer und das Messer und beide gingen zusammen. Da sagte Isaak zu seinem Vater Abraham und sprach, du, Papa? Und er sagte, was gibt es, mein Sohn? Er aber sagt, schau, Feuer und Holz sind da. Wo aber ist das Tier für das Opfer? Da sagte Abraham, Gott, er wird sich das Tier für das Opfer ersehen, mein Sohn. Und beide gingen zusammen. Abraham und Isaak ziehen also alleine los. Beide laufen einträchtig nebeneinander her. Und jetzt endlich fällt die Frage, die wir eigentlich schon beim Aufbruch erwartet hätten. Du Papa, wo ist eigentlich das Opfertier? Und die fromme Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Gott werde sich ein Tier aussuchen. Wir wissen leider nicht, wie alt Isaak hier ist. Im Kapitel davor bekommen wir nur gesagt, dass er mit 8 Tagen beschnitten wurde. Dass dazwischen einige Zeit vergangen sein muss, ist klar. Denn es muss mindestens ein reiferer Junge oder Teenager sein, der zum einen versteht, was für ein Opfer notwendig ist und zum anderen auch schlichtweg Holz auf dem Rücken tragen kann. Wenn Isaak also hier auf die Antwort seines Vaters hin schweigt, dann ist das durchaus bedeutsam. Ob er Abraham hier schon durchschaut hat oder nicht, er lässt sich zumindest auf dieses doch sehr seltsame Abenteuer ein. Mit dem kleinen Sätzchen und beide gingen zusammen, schließt sich nach einem amerikanischen Ausleger das beredsamste Schweigen der Literaturgeschichte an. Denn Isaak ist alt genug, um sich seinen Reim aus der ganzen Sache zu machen. Er kennt doch seinen Vater, der sonst nicht einfach mal ins Blaue hinein auf ein Opfertier hofft, sondern die Rituale immer sehr gewissenhaft durchführt. Und er merkt doch bestimmt an der Kurzangebundenheit seines Vaters, wie sehr dieser in Gedanken sein mag. Über Abrahams Antwort ist viel gerätselt worden. Ist es tief empfundene Hoffnung darauf, dass Gott wirklich eingreifen wird? Oder ist es gar ein Einlullen des Sohnes, damit er ihn überrumpeln und dahinmetzeln kann? Ich möchte das hier noch etwas offen halten. Lasst uns in der Geschichte noch etwas weiterlesen, bevor wir die Handlung Abrahams beurteilen. Da kamen sie zu dem Ort, welchen ihm Gott genannt hatte. Und Abraham baute dort ein Altar und schichtete dann das Brennholz darauf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn dann auf den Altar, auf das Brennholz. Und dann streckte Abraham seine Hand aus und nahm dann das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel herab: Abraham, Abraham! Und er sagte: Ja? Da sagte er: Strecke deine Hand nicht gegen den Jungen aus und tu ihm auch nichts an, denn jetzt weiß ich, dass du gottesfürchtig bist, da du deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast. Da hob Abraham seinen Blick und sah hinten einen Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Opfer. Die gesamte Erzählung verzichtet leider darauf, uns einen Einblick in die Gefühlslage Abrahams zu geben. Oder die Isaaks. Dieser lässt sich ja hier anscheinend vollkommen widerstandslos zum Opferpaket verschnüren und auf das Brennholz legen. Die Geschichte zwingt uns, auf Abraham zu schauen. Sehr, sehr langsam geht Abraham hier zu Werke. Nachdem Vater und Sohn scheinbar friedlich einträchtig über mehrere Tage hinweg zusammengewandert sind, kommen sie an den Ort an, den Gott ausgesucht hat. Dort macht sich dann Abraham an die Arbeit. Quälend langsam gehen die einzelnen Schritte voran, jederzeit mit einem göttlichen Stopp rechnend, wird Abraham immer langsamer. Erst baut er den Altar auf. Dann stapelt er das Brennholz ordentlich darauf. Keine Reaktion von Gott. Dann bindet er Isaak. Wieder nichts. Er legt ihn auf den vorbereiteten Scheiterhaufen. Aber Gott schweigt noch immer. Also greift er langsam nach dem Messer. Immer noch nichts. Er hebt die Klinge, um seinen Sohn zu töten. Da, endlich, endlich kommt die erhoffte, die ersehnte Stimme vom Himmel. Im letzten Augenblick wird dann doch noch das Hoffen Abrahams belohnt. Der Widder, der sich in der Nähe in einem Gestrüpp verfangen hat, wird anstelle Isaaks geopfert. Und dann lesen wir: Und Abraham nannte jenen Ort, der Herr sieht. Weshalb heute gesagt wird: Auf einem Berg wird der Herr sich sehen lassen. Da rief der Engel des Herrn Abraham abermals vom Himmel aus und sagte: Bei mir habe ich geschworen, Ausspruch des Herrn. Darum, weil du diese Sache gemacht hast und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, dass ich dich wirklich segnen werde und deinen Samen mehren werde wie die Sterne des Himmels und der Sand, welcher am Ufer des Meeres ist. Und dein Same soll die Tore deiner Feinde erben. Und in deinem Samen sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden, weil du auf meine Stimme gehört hast. Abrahams Hoffen wurde belohnt. Wie die Sterne am Himmel sollen seine Nachkommen sein, weil er bereit war, seinen fast einzigen Sohn zu opfern. Die Kinder und Kindeskinder, welche das Land erhalten, werden das Land erhalten, und sogar noch zum Segen für alle Völker werden. Durch die schwere Prüfung hindurch hatte er auf Gott vertraut. Doch noch fehlt uns ein Vers. Da kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf und gingen gemeinsam nach Beersheba. Und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Was ist mit Isaak? Von Isaak erfahren wir hier nichts mehr. Ist er etwa nicht zusammen mit seinem Vater nach Hause gegangen? War vielleicht doch nicht alles wieder gut? Die nächste Begebenheit aus dem Hause der Familie, von dem wir am Anfang des nächsten Kapitels hören, ist der Tod Saras. Nach einer jüdischen Auslegung gehören diese beiden Berichte unmittelbar zusammen. Als Sarah hörte, was ihr Mann da mit ihrem Kind angestellt hatte, brach sie tot zusammen. Ich weiß, ich mute euch heute mal wieder einiges zu mit diesem Text. Und es bleiben Ecken und Kanten bestehen, die uns einfach nicht behagen mögen. Aber es ist dennoch wichtig, dass wir diese oder andere Texte aus der Bibel uns mal wirklich vornehmen, die uns nicht unbedingt angenehm zu lesen daherkommen. In der Erzählung der Bindung Isaaks bleibt Gott einfach auch dunkel und unverständlich. Er will zwar nicht den Tod des Knaben, und von daher kann dieser Text nicht genommen werden, um Kinder- oder Menschenopfer zu fordern, was glücklicherweise auch niemand getan hat bisher. Aber trotzdem bleibt ein Geschmäckle und das nicht zu knapp. Gott lässt Abraham ja ganz bewusst in dieser Angst. Dass Abraham bis zum Äußersten gehen soll, ist das erklärte Ziel dieser Bewährungsprobe. Ein Theologe hat zu dieser Geschichte mal geschrieben, dass im Gegensatz zum traditionellen Theodizee-Problem, nachdem es ein Übel gibt, das Gott nicht will, aber zulässt oder zulassen muss, die Bindung Isaaks von einem Übel spreche, das Gott will, aber nicht zulässt. Und die Bibel kann auch tatsächlich davon sprechen, dass Gott etwas fordert oder tut, das wir Menschen als böse ansehen. Pointiert sagt der Prophet Amos sogar: Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht getan. Amos 3,6. Dass wir uns nicht missverstehen. Ich möchte keinesfalls einen Gott des Todes oder des Hasses hier verkündigen. Die großartigste Selbstvorstellung Gottes am Sinai lautet ja nicht ohne Grund: Gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und voller Gunst und Treue. Und wenn im ersten Johannesbrief steht, Gott ist Liebe, dann ist es auch keine Verklärung Gottes angesichts einer tiefen Ratlosigkeit. Aber worauf ich euch aufmerksam machen möchte und was ich denke, was wir uns mal wieder vor Augen halten müssen, ist, dass Gott einfach auch unerklärliche Seiten hat. Er kann uns auf eine Art und Weise begegnen, die uns unfassbar oder gar unmoralisch erscheinen mag. Denn Gott ist mehr als der Satz, Gott ist Liebe, zu fassen vermag. Und Gott ist einfach auch so anders als wir Menschen, dass wir mit Fragen zurückbleiben müssen. Im Jeremia-Buch findet sich der schöne Satz: Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Jeremia 23,23. Dann drückt sich die Gotteserfahrung so treffend aus. Wir stehen manchmal vor Gott und verstehen nicht, was vor sich geht. Verstehen ihn nicht. Der Herr ist nun mal nicht einfach nur Mensch wie ein Ehepartner, den wir so gut kennenlernen können, dass wir irgendwann jegliche Handlung voraussagen könnten. Aber bevor wir jetzt angesichts dieses völlig anderen Gegenübers die Schultern zucken und die Beziehung aufgrund unüberbrückbarer Differenzen beenden wollen, durchhalten lohnt sich. Was wir von Abraham in dieser Geschichte lernen können, ist nicht, dass Menschenopfer eine tolle Idee seien. Nein, was wir von ihm lernen können, ist dieser unbeirrbare Glaube an Gott. Der Herr mag uns zwar nicht gänzlich begreifbar werden, aber er gibt sich uns doch so weit zu erkennen, wie es unserem Verstand möglich ist, zu begreifen. Und vor allem können wir immer wieder in der Bibel nachlesen, und ich hoffe, ihr findet es auch immer wieder in eurem Leben, dass das Vertrauen auf Gott eine gute Idee ist. Abraham hat den Test bestanden. Das hat er nicht, weil er in einem Kadavergehorsam Gott gegenüber seinen Sohn aufschlitzen wollte. Nein, er hat den Test bestanden, weil er durch diese dunkle Probe hindurch auf den geschaut hat, der helfen kann, nämlich Gott. Er war bereit, bis zum Äußersten zu gehen, weil er darauf vertraute, dass der Herr ihm helfen kann. Und genau dieses Vertrauen wurde belohnt. Amen.